Hi, aus aktuellem Anlass gibt's hier heute mal wieder einen Rerun, aber keine Sorge, ab Samstag gibt's bis zur Bundestagswahl mindestens 3 sehr aktuelle Folgen. Wir steigen richtig auch selbst hier in den Wahlkampf ein, also setzt euch eine Erinnerung, schaut auch mal auf Steady vorbei, um keine Folge zu verpassen und auch keine weiterführenden Infos. Aber zurück zu heute. Aldi Süd streicht auf den Webseiten in den USA alle Bekenntnisse zu Diversitätsprogrammen, weil Donald Trump das halt nicht so richtig gut gefallen hat. Und in Deutschland sagt der Edeka-Chef Markus Moser, die Leute, also wir alle, mögen doch bitte weniger Sonderangebote kaufen, weil Edeka hätte allein im letzten Jahr circa 3 Milliarden Euro weniger verdient, als man gern verdient hätte. Tja, über die Frage, wie schnell so eine Regenbogenflagge wieder eingepackt und auf dem Dachboden verstaut ist und wofür in Konzernen wie Edeka manchmal Geld fehlt, aber ganz oft Geld da ist. Darüber habe ich vor einiger Zeit mit dem Marketing-Experten Professor Arndt Ziesche gesprochen. Der hatte damals schon eine ganz klare Meinung dazu und deswegen heute nochmal diese Folge. Samstag geht's aktuell hier weiter und ich würde sagen, ihr wollt wirklich keine der kommenden Folgen verpassen. Jetzt aber erstmal viel Spaß hiermit.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast.
Heute, Robin Hood trinkt keine Pepsi. Jedenfalls nicht, wenn er sie bei Edeka kaufen wollte. Da gibt's nämlich keine mehr. Edeka, Rewe und Lidl und Kaufland kämpfen so Robin Hood-mäßig mit den reichen Marken Mars, Kellogg's, Dr. Oetker oder halt auch Pepsi, um uns armen Kunden niedrigere Preise rauszuschlagen. Ist das nur Marketinggequatsche oder bringt's wirklich was? Und mal ehrlich, brauche ich eigentlich noch die großen Marken, weil Pizza und Cornflakes gibt's auch No-Name billig. Darüber spreche ich mit dem Marketingprofessor und Berater echt großer Marken, Arndt Ziesche. Los geht's. Herr Ziesche, hallo.
Moin, moin. Hallo, Herr Drosel.
Guten Morgen. Sie sind Markenexperte und Sie beobachten ja auch diese Preisstreits zwischen den großen, teils Weltmarken und unseren Supermärkten hier in Deutschland. Daher lassen Sie uns nicht lange drum rumreden. Denn die erste knallharte Frage: Was gab's bei Ihnen gestern zum Abendessen?
Bei mir zum Abendessen, oh, das passt sogar ganz gut. Da gab's die ökologisch korrekten Haferflocken von Mai-Müsli sogar. Ja, das Berry. Darf ich Werbung machen? Ich habe das Berry-Bürcher-Müsli mit ein paar Bananen aufgeflasht. Jetzt bin ich natürlich im Klischee des Menschen, der das teuerste Müsli isst, was es auf dem Markt gibt. Aber ja, genau. Zumindest habe ich nicht bei Kellogg's eingekauft.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie sind damit ja wahrscheinlich ein Mann ganz nach dem Geschmack des Kellogg-CEOs Gary Pilnick. Die Nachricht haben Sie wahrscheinlich mitbekommen. Der hat vor nicht allzu langer Zeit in einem CNBC-Interview in den Vereinigten Staaten gesagt, arme Familien und Menschen, die aufs Geld achten, die sollten doch einfach Cornflakes for Dinner essen, also Cornflakes zum Abendessen. Wenn Sie so etwas hören in diesen Zeiten, in denen eben nicht nur Amerikaner, sondern auch wir unter steigenden Lebensmittelpreisen leiden, was geht Ihnen als Markenexperte durch den Kopf, wenn ein CEO eines Lebensmittelherstellers sagt, dann esst halt Müsli, wenn ihr kein Geld habt?
Das finde ich zum Erbrechen. Das finde ich unerträglich, aber es ist eben symptomatisch, dass Konzerne ein Unverständnis besitzen dafür, was ihre Kunden wirklich umtreibt. Und der gute Herr bestätigt mit diesem Satz, und das ist vollkommen egal, ob aus dem Zusammenhang gerissen wurde oder ob er wirklich solche arroganten Sätze von sich gibt, aber er bestätigt mit so einem Satz alle negativen Vorurteile, die Menschen gegenüber Konzernen haben, in einem Satz. Die sind abgehoben, die haben kein Verständnis für meine Probleme etc. Und er weist damit nicht nur Kellogg's, sondern der gesamten Konzernlandschaft einen Bärendienst.
Ja, es wirkt ja ganz so, als würde sich da jemand im Grunde genommen die Hände reiben und kann sein Glück kaum fassen, dass immer mehr Menschen immer weniger Geld haben, weil es für sein Unternehmen gut ist. So unsympathisch, wie man das finden kann, ging mir ehrlich gesagt auch gleichzeitig durch den Kopf, weiß der Mann denn gar nicht, wie teuer Kellogg's mittlerweile ist in den Supermärkten, wo wir es noch kaufen können? Kellogg's ist ja zum Teil aus den Regalen verschwunden bei Edeka und Rewe, weil die Preiserhöhung dieses Konzerns nicht mitmachen wollten. Wenn man sie noch irgendwo findet, meint man fast, das auf dem Preisschild ist ein Druckfehler, wenn man sich die Preise anschaut. Wie passt das denn, mal abgesehen von dieser teils schon menschenverachtenden Aussage, zusammen, diese Preisgestaltung und solche Tipps an Menschen zu geben?
Also das würde ich tatsächlich, auch wenn das jetzt ein bisschen professoral klingt, differenziert betrachten. Also das eine ist ja, dass wir generell im Supermarkt, deswegen war mir mein Müsli eben auch so unangenehm, dass wir ja generell im Supermarkt Preiserhöhungen sehen, vollkommen egal, was wir momentan einkaufen und man am Ende an der Kasse steht und einfach nur sich denkt, was ist passiert? Und auf der anderen Seite haben wir eben diese Preiskämpfe von Coca-Cola bis hin zu den Kellogg's Müslis zwischen den drei großen Konzernen, zwischen den drei großen deutschen Konzernen und zahlreichen anderen großen Lebensmittelhändlern, die sich dann wahlweise positionieren als ich rette meine Kunden vor den bösen Preissteigerungen und ich lasse vielleicht sogar das Regal frei, damit mein Kunde sieht, dass ich, um auf den Titel zu kommen, dass ich der Robin Hood der Verbraucher bin und mich jetzt davor werfe, damit die nicht so viel Geld für ihre Lebensmittel bezahlen müssen. Und auf der anderen Seite Konzerne, die unter einem Druck stehen, unter einem Verkaufsdruck stehen, aber natürlich mit Preiserhöhungen. Ich habe jetzt die Prozentzahl, die hier angegeben wurde von Kellogg's, um wie viel man die Preise erhöhen wollte. Alle stehen in der Wirtschaft unter Druck. Es geht um jeden Cent, gerade im Lebensmitteleinzelhandel. Und dass wir in einer Zeit, wo es dem Kunden ans Portemonnaie geht, wo alle, egal wie privilegiert oder nicht privilegiert sie sind, es an ihrem Portemonnaie merken, was da gerade im Markt tobt, da sind solche Preiskämpfe fast schon ein logisches neudeutsch Outcome dieser Sache. Und wer da jetzt der Gute ist und wer da jetzt der Schlechte ist, das ist sehr, sehr schwer zu bewerten, weil jeder stellt sich als Robin Hood dar, jeder stellt sich wahlweise als der da, der auch nicht mehr nach links und rechts um einen Cent kann. Und wer da wirklich der Robin Hood ist, das ist eine ganz andere Frage.
Der Eindruck ist jedenfalls, ich höre raus, Sie teilen den, dass sich vor allem die Chefs von Edeka und Rewe ja durchaus so positionieren, durch Interviews auch in Spiegel und Bild-Zeitung und nicht nur dort. Edeka hat zum Beispiel, was jetzt Kellogg's angeht, veröffentlicht, der Kellogg's-Preis sei in nur 5 Wochen von 2,79 auf 3,99 gestiegen, 43%. Und der Edeka-Chef Markus Moser wird zitiert mit: Die Gier der internationalen Markenartikler lässt nicht nach. Spannend finde ich daran, dass also für ihn gar nicht das Stichwort mehr Gier ist, sondern dass die nicht mehr nachlässt. Geben die Zahlen nicht her, dass da tatsächlich die Supermärkte am kürzeren Hebel sitzen und es womöglich ernst meinen und es sich hier nicht um Marketinggequatsche handelt, wie ich es eingangs genannt habe?
Also interessant finde ich übrigens, dass er nicht nur diese Gier auch noch direkt mit den Markenartiklern in Verbindung setzt, um das mal ganz klar zu sagen. Die Markenartikler, die ja immer die Guten waren an sich, die wahre, einzig wahre gute Qualität gebracht haben. Und jetzt stehen die Markenartikler am medialen Pranger oder am Pranger der großen Kaufhausketten. Ganz klar ist, dass er da natürlich weiß, dass er die Menschen auf seiner Seite hat mit dieser Formulierung. Es ist immer die Gier der großen Konzerne und ich möchte auch ganz klar sagen, also ich sehe viel von meiner Arbeit auch im Kampf gegen diese Konzerne, die sich eben meilenweit von den Kunden entfernt haben, die auch großenteils gar nicht mehr versuchen, den Kunden zu verstehen, obwohl sie so viel Marktforschung wie noch nie betreiben. Das ist der Treppenwitz, den es dabei für mich gibt. Ich versuche, jedes Bedürfnis meines Kunden zu erforschen. Aber diese fundamentalen Bedürfnisse, wie dass ich vielleicht ein günstiges Müsli im Regal haben möchte, die werden bei der ganzen Marktforschung nicht bedacht. Klar, ich würde auch anstelle eines CEOs auf die Gier der großen Konzerne schimpfen, aber es lässt sich auch faktisch belegen, dass sie diese Preiserhöhungen, die sie haben, direkt an die Kunden weitergeben. Und von daher kann ich die Positionierung von Rewe und Edeka beziehungsweise der Manager von Rewe und Edeka an dieser Stelle sehr gut nachvollziehen.
Woran liegt es denn Ihrer Erfahrung nach, dass trotz der von Ihnen angesprochenen exzessiven Marktforschung es da so eine Entkopplung zu geben scheint zwischen den großen Marken und dem Alltagsleben vieler Menschen teilweise auf der ganzen Welt? Sind die so mächtig, dass sie sagen, ich bin Kellogg's, ich bin Pepsi, ich kann letztlich machen, was ich will, ihr kauft mich trotzdem?
In der Markenführung heißt es, lax gesagt, je konzerniger ein Unternehmen, umso schlechter seine Markenführung. Und dass Markenführung eben mehr bedeutet, als eine tolle Website zu haben oder ein tolles Packaging zu haben, dass Marketing und Markenführung, das ist genau diese Problematik, die wir heute haben. Das Marketing gewinnt Überhand und das Marketing, um jetzt mal im Klischee zu bleiben, will verkaufen, 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 zahlen, zahlen, zahlen. Und die Markenführung auf der anderen Seite ist für das Langfristige zuständig und vor allen Dingen für das Vertrauen der Kunden zuständig. Und dass das Vertrauen der Kunden durch zahlreiche Vorfälle in den letzten 20 Jahren, da können wir von Volkswagen über Lufthansa bis ins Lebensmittelregal gehen, dass das Vertrauen in Konzerne massiv erschüttert wurde. Und das geben auch die Zahlen her, dass das Vertrauen in Konzerne immer mehr abnimmt. Das ist erstmal eine soziale Tatsache. Und dass die Konzerne ist trotz all der Marktforschung und trotz all der Tools, ist doch vollkommen verrückt. Das Marketing, die Marktforschung ist so ausgefeilt wie noch nie. Die Konzerne müssten alles über ihre Kunden wissen, wenn es nach der Marktforschung gehen würde. Und trotzdem erleben wir, genau wie eben gesagt, dass sich die Konzerne immer weiter, also jetzt allgemein gesprochen, die Konzerne immer weiter vom einzelnen Kunden vom Regal entfernen. Und das ist an sich das Verrückte. Und diese Preiserhöhungen, über die wir jetzt hier sprechen, sind ja ein Outcome. Also wenn es den Marken wirklich um ihre Kundschaft gehen würde, um das Vertrauen ihrer Kundschaft, dann müssten sie wahrscheinlich immer noch Preiserhöhungen vornehmen, aber dann würden sie diese Preiserhöhungen kommunizieren und sie würden diese Preiserhöhungen begründen. Und erfahrungsgemäß, natürlich, wenn ich nichts im Portemonnaie habe, kann ich nicht jede Preiserhöhung mitgehen. Aber erfahrungsgemäß ist die Kundschaft nicht doof. Und wenn ich denen gut argumentiere, ich rede jetzt nicht davon, das Ganze mal eben um 50% zu erhöhen, das ist mir wichtig. Aber wenn ich in Richtung der Kundschaft als mein Vertrauensanker argumentiere, warum wir jetzt diese Verpackung im Moment gerade um 30 Cent, es gibt aus vielen Branchen Beispiele, wo das funktioniert hat, bei Milch, beim Apfelsaft und bei ähnlichen Marken. Der Kunde hat an sich noch nie gesagt, ich hasse euch jetzt, ich werde nur noch Eigenmarken kaufen. Das Problem, was ich dahinter sehe, ist, dass der Kunde einfach nicht mehr ernst genommen wird. Und wenn ich solche Phänomene sehe, wie diese Shrinkification, über die viel gesprochen wird, das ist ja alles nichts anderes, als dass Konzerne ihre Vertrauensstruktur zur Kundschaft wirklich missbrauchen, den Kunden behandeln, als ob er der kleine Dovi am Ende der Leistungskette ist, friss oder stirb.
Was glauben Sie denn, wie diese Preiskämpfe letztlich ausgehen werden? Ich meine, dass alleine Edeka nicht mit drei großen Konzernen im Clinch liegt, sondern mit einer zweistelligen Zahl. Da sind alle großen Konzerne dabei. Teilweise sind die nicht mehr im Regal vorhanden. Teilweise werden sie jetzt gerade abverkauft und Edeka bekommt keine neuen Lieferungen. Bei Pampers wird das zum Beispiel so sein, das hat Edeka selbst gesagt. Richtung Frühsommer werden da die letzten Windeln verkauft werden und dann sind da keine Pampers mehr. Das klingt ja sehr, sehr standhaft einerseits. Auf der anderen Seite ist Edeka ja auch ein Konzern und Rewe auch. Und wenn die Regale da irgendwann leer sind, dann kann ich mich sehr freuen als Kunde, dass dieser Konzern sich dann für mich eingesetzt hat. Auf der anderen Seite einkaufen kann ich dann trotzdem nicht und Windeln brauche ich vielleicht trotzdem oder möchte eine Tiefkühlpizza von Dr. Oetker bei Kaufland und die gibt es dann auch nicht mehr. Was glauben Sie, wer wird denn diese Preiskämpfe am Ende gewinnen, in Anführungszeichen?
Der Gewinner dieser Preiskämpfe, also der Verlierer sind erstmal die Kunden, das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Für mich als Markenmensch ist an dieser Stelle spannend. Marken, sagt man, sind ein Wohnzimmer der Seele. Das heißt, wenn es also die Pampers oder die Haferflocken von Brüggen oder Köln oder wem auch immer, wenn die es geschafft haben, zu einer Gewohnheit bei mir zu werden, bei mir beim Frühstückstisch gehören diese und diese Haferflocken dazu. Wenn ich mein Kind wickel, dann mache ich das nur mit Pampers. Also alle Marken sind Gewohnheitsmuster. Das, was jetzt hier ausgetestet wird, ist, was ist stärker? Kann ich es zum Beispiel mit Eigenmarken schaffen, ein neues Gewohnheitsmuster zu etablieren? Schaffe ich, dass der Kunde es irgendwie sagt? Eine Windel ist da natürlich ein tolles Beispiel. Also wenn meine Windel nicht mehr da ist, habe ich als Kunde keine Wahl, als dann zu einer Eigenmarke oder zu einer anderen Marke zu greifen als Pampers. Und jetzt wird es aus Markensicht spannend. Ist mein Gewohnheitsmuster so stark, dass wenn in x Monaten die Pampers wieder im Regal liegen und vielleicht sogar teurer sind, greife ich dann wieder zu Pampers? Oder habe ich jetzt ein neues Gewohnheitsmuster erlernt? Habe ich gemerkt, dass die Eigenmarke oder die andere Marke, Mensch, die ist genauso saugfähig wie die Pampers und mein Kind hat sich daran gewöhnt, also konnte ich es schaffen, ein anderes Gewohnheitsmuster zu etablieren? So wie ganz, ganz böse vor einiger Zeit ist dann eben, man nimmt den Graninisaft raus und stellt eine Flasche hin, die sogar noch so ähnlich gestaltet ist und versucht auf diese Art und Weise dem Kunden zu sagen, pass auf, die böse, böse Marke will nicht mehr. Wir versuchen dein Gewohnheitsmuster gar nicht zu durchbrechen und stellen dir gleich eine Flasche hin, die so ähnlich ist. Also das hier ist ein Kampf, der wird von Marke zu Marke entschieden. Allerdings, wenn es dann passiert, dass Kellogg's sich vielleicht dann ganz zurückzieht, weil die irgendwann sagen, der deutsche Markt ist zwar toll, da gibt's schon ein paar Millionen Kunden, aber Asien, Amerika sind für uns größere Märkte und wenn Edeka die Schwarzgruppe nicht wollen, dann ziehen wir uns eben zurück. Das kann auch sein. Ich finde es zwar verrückt, gerade wenn wir von Kellogg sprechen, egal wie man jetzt diese zahnzerstörenden und figurzersetzenden Produkte sieht, sie sind natürlich bei vielen Menschen ein Gewohnheitsmuster. Und was ist stärker? Aber der Kunde ist ja einfach immer am kürzeren Hebel. Also ich kann jetzt Petitionen schreiben und darum bitten, dass mein Smacksfrosch wieder in die Regale kommt. Aber natürlich sind wir da alle nur Spielbälle in einer großen Gemengelage, wo es um Milliarden oder um Millionenbeträge geht.
Bei Edeka geht, glaube ich, langsam auch ein wenig die Angst um, denn die haben jetzt ja den Kellogg's-Produzenten Kellanova auf 10 Millionen Euro Schadenersatz für entgangenes Geschäft und verlorene Kunden verklagt. Und sollte der Konzern am Lieferboykott festhalten, schreibt das Handelsblatt, drohe Edeka sogar mit Forderungen in Höhe von 34 Millionen Euro. Interessiert Kellogg's die, so eine Klage von 10 Millionen oder vielleicht 34? Oder wird auch da schulterzuckend gesagt, ja gut, dann verkaufen wir den Kram halt in Asien?
Naja, egal was der Langzeitplan von Kellogg's ist, ob es ihnen jetzt egal ist, ob der deutsche oder der europäische Markt zerbröselt oder nicht, oder ob auf der anderen Seite man sich eben sagt, wir setzen uns durch, weil wir so stark sind. Das sind ja die zwei Optionen. So. Aber bei jeder Option muss ich ja tough bleiben. Ein schöner Spruch, nur aus Konsequenz entsteht Prägnanz. Wenn Kellogg's jetzt einbricht und sagt, okay, wir haben Angst vor diesen Prozessen, geben wir jetzt wieder unsere Produkte zu den normalen Preisen, dann haben sie einfach verloren. So. Und ich weiß jetzt nicht, wie dringend Preiserhöhungen von 30% für Kellogg's sind. Aber es gibt ja eine strategische Überlegung, die dahinter steht. Rein aus Spaß macht Kellogg's ja so etwas auch nicht. Und das ist dann halt eine Strategiefrage. Halten wir es durch? Halten wir auch durch, dass wir vielleicht 30 Millionen zahlen müssen? Das Problem ist, dass an sich beide Seiten da nicht mehr rauskommen. Also es wird einen Gesichtsverlust geben. Und ich kann nicht sagen, wie das Budget von Kellogg's ist, das man für Prozesse in Europa parat gestellt hat. Ob das jetzt bitte in Anführungszeichen Peanuts sind und Kellogg sagt, uns ist das egal. Für mich, der sich nicht als Jurist, aber als Anwalt der Marke versteht, ist einfach, auch wenn ich mich wiederhole, zum Erbrechen, dass hier große Marken, die mal etwas bedeutet haben, denen man bestimmt alles Mögliche auch kritisch zusetzen kann. Aber was bedeutet es denn am Ende für den Kunden? Marken haben an sich eine Orientierungsfunktion. Und in diesem Kampf drohen Marken, die Verlierer zu werden, weil sie ihre Orientierungsfunktion verlieren werden, beziehungsweise weil ja langfristig müssen, das ist ja eine Tendenz, die auch schon besteht, auch die Einkaufsgruppen wollen ja ihre Marktmacht zementieren. Wir sehen, dass so eine Gruppe wie die Schwarzgruppe versucht, die Tiefe, dass die jetzt eine eigene Kaffeerösterei haben und so weiter. Also alle sind auf Sicherheit bedacht und versuchen ihre, großenteils dann eben ihre eigenen Marken ins Zelt zu bringen, um sich in Sicherheit zu bringen. Aber ich glaube, am Ende wird der Kunde am Regal wieder der, pardon, Doofe sein.
Ich fühle mich, wenn ich diese Preisstreitereien beobachte, teilweise so ein bisschen verloren in Zeit und Raum. Und zwar, weil ich bei manchen Marken, die dann genannt werden, ehrlich gesagt innerlich reagiere mit, ist mir doch egal. Mhm. Also ich kann sagen, Waschmittel zu Hause, das haben wir meistens Eigenmarken von Drogerien. Und ob jetzt dann eben Procter & Gamble oder Henkel noch liefern, tangiert mich in Wahrheit erstmal gar nicht. Trotzdem lese ich diese Nachrichten und krieg's irgendwie mit. Und gleichzeitig denke ich daran, Sie haben es eben Wohnzimmer der Seele genannt, eine Schlagzeile wie Edeka verkauft kein Persil mehr. die hätte meine Oma vor 25 Jahren gar nicht glauben können. Da wäre ihr bundesrepublikanisches Weltbild wäre ja zusammengebrochen, weil in ihrer Welt zwei Marken auf einmal implodiert wären, wenn es kein Persil mehr bei Edeka gibt. Geht das jetzt nur mir so?
Also das, was ich vielen dieser großen Markenhersteller vorwerfe, ist, dass sie es geschafft haben, beliebig zu werden. Dass wir eben diese starke Markenanbindung, wie die, die sie gerade von ihrer Großmutter, das wäre für meine Großmutter genauso gewesen und sicherlich für viele Millionen anderer Großmütter und Großväter hoffentlich auch, ähnlich gewesen. Und Marken werden immer von innen zerstört. Das ist ein Grundsatz. Und das heißt, wenn ich als Persil, als Marke nicht verstehe, was ich an sich für einen Wert für meine Kundschaft darstelle und wie wichtig es für manche Menschen ist, dass sie eben Persil haben und nicht den weißen Riesen oder eine Eigenmarke und so weiter. Also diese Marken sind ja Wertschöpfungskörper. Ludwig Erhard hat mal gesagt, nichts ist schädlicher für eine Volkswirtschaft als ein missratener Markenartikel. Und wir erleben im Moment gerade, wie sich vor unser aller Augen diese ganzen oder viele dieser Markenartikler zersetzen, die mal Ikonen waren, für die wir gerne einen Euro oder ein paar Cent mehr bezahlt haben, die uns Gewissheit gegeben haben. Und diese Vertrauenskörper werden momentan zum Teil zerstört und alles wird beliebiger. Und wenn sich solche Märkte, die an sich von Marken geordnet wurden, traditionell, und wenn sich jetzt solche Märkte von innen auflösen, weil es Streitigkeiten gibt, weil es Kämpfe gibt, weil die Marken das eben, und das meine ich auch von innen zerstört, wenn ich etliche Eigenmarken bei zum Beispiel beim Discounter finanziere, um meine Produktion auszulasten. Es gibt für alle diese Sachen, die da passiert sind in den letzten 20 Jahren, gibt es gute Gründe, keine Frage. Aber es ist auch so, dass sich die Marken ja auch vor einigen Jahren vom Handel haben vorführen lassen und dann wurde Werbung gemacht. Unsere Eigenmarke ist genauso gut wie Haribo. Das alles haben sich Marken ja auch gefallen gelassen und zugesehen, wie sie nach und nach zersetzt wurden. Und diese Preiskämpfe, die wir jetzt, oder diese Kämpfe zwischen den Einkaufsgiganten und den Marken, sind an sich, ich will nicht sagen ein logisches Outcome, aber es ist zumindest nicht, es verwundert uns inzwischen als Verbraucher nichts mehr. Und das ist das, was ich auch eingangs meinte damit, dass das Vertrauen in die Konzerne immer weiter nachlässt. Und Sie haben eben die Drogeriemärkte erwähnt. Und damit wir jetzt hier nicht nur alles so negativ sehen, die Drogeriemärkte haben es sehr, sehr gut verstanden, in diese Vertrauenslücke, die viele Menschen in anderen Märkten sehen, in diese Vertrauenslücke hineinzustoßen und sozusagen auch selbst als Marken, als Drogeriehändler zu Vertrauensankern zu werden, wo die Kunden stärker das Gefühl haben, dass wenn sie in diesen Drogeriemarkt gehen, dass sie dort noch als Kunde ernst genommen werden und dass es ein Preis-Leistungs-Verhältnis gibt, das häufig besser nachzuvollziehen ist.
Wie wichtig wird es dementsprechend aus Ihrer Sicht, dass sich womöglich die großen Handelsketten in Deutschland selbst zu eigenen großen Marken entwickeln? Muss ich ab jetzt sagen, ich gehe zu Edeka, ich gehe zu Rewe, was ich dort kaufe, ist mir aber egal.
Naja, also Rewe und Edeka sind ja schon klar positionierte Marken. Lidl, Aldi, das sind ja alles sehr, sehr starke Marken. Der Treppenwitz ist ja, dass eine Marke wie Aldi, die sich jahrzehntelang damit gebrüstet hat, dass es eben dort keine Marken gibt, dann eben über die letzten Jahrzehnte immer weiter geöffnet hat und die Markenartikel an sich reingeholt hat, weil man gesagt hat, wir müssen auch Markenartikel bieten. Und jetzt sind wir gerade in einer Umkehrphase. Das sehen wir zum Beispiel an den Handelsmarken. Also früher waren Handelsmarken die hässlichen Entlein und inzwischen gibt es dann Rewe Feine Welt und es gibt ganz, ganz klar ausdifferenzierte Eigenmarken, die inzwischen mehrere Preissegmente bespielen. Also sie positionieren sich eben nicht nur als Händler, als Marke, sondern sie positionieren sich in Bezug auf Rewe und Edeka verstärkt als Marke auch im Handelsregal. Und das kann man ja auch in Zusammenhang setzen mit diesen Ereignissen, über die wir sprechen. Denn je stärker sie es schaffen, mit ihren Eigenmarken Gewohnheitsmuster zu etablieren, ich kaufe immer zum Wochenende Rewe Feine Welt oder die Flips kaufe ich jetzt von der und der Eigenmarke, umso stärker wird ja auch ihre Macht als Marke. Und umso eher können sie es sich leisten, in solche Kämpfe zu gehen mit den großen Markenartiklern, weil sie sozusagen schon seit Jahren dabei sind, ihre Eigenmarken unter ihrem Namen stärker aufzubauen und Sicherheit zu gewinnen damit.
Wenn die großen Handelsketten zuletzt nicht wegen dieser Preisstreitigkeiten in den Medien waren, dann in den letzten Jahren ja verstärkt durch auffällige Marketingaktionen. Also Edeka ist bekannt für große Spots, auch Rewe ist bekannt für dafür, sich einzuschalten, auch in gesellschaftliche Debatten. Übrigens, die gesellschaftliche Komponente wurde von Rewe auch ganz ausdrücklich erwähnt, als es um die Preisstreitigkeiten ging. Sie haben ein Buch geschrieben, das heißt Vertrauen, die härteste Währung der Welt, mit dem spannenden Untertitel Warum Leistung und Haltung für Unternehmen essentiell sind. Wo zeigen uns denn Rewe und Edeka und Lidl und Aldi ihre Haltung tatsächlich?
Also ihre Haltung, das ist mir ganz, ganz wichtig, damit dieser Untertitel nicht falsch verstanden wird. Ihre Haltung zeigen sie jedenfalls nicht, wenn sie millionenschwere Spots schalten, die sogenannten Purpose-Spots, wo dann also von Ukraine-Krise, also alle gesellschaftlichen Themen, das ist ja inzwischen, wir warten ja im Dezember schon darauf, wann die ersten sogenannten Purpose-Spots entstehen. Da werden immer cineastisch sehr eindrucksvolle Sachen gemacht, die dann in einer Werberblase auch gefeiert werden. Und oh, Edeka hat sich aber wieder was getraut und so weiter. Das genau meine ich nicht, sondern das verurteile ich auf das Schärfste. Ich finde es unerträglich, dass diese Konzerne nichts Besseres zu tun haben, als diese Unterhaltung für sich selbst, um sich intern zu feiern und um dann vielleicht auf YouTube darüber zu jubeln, dass man jetzt so und so viele Millionen Klicks hat.
Was ist denn daran für Sie so unerträglich? Weil es ist doch irgendwie nett. Also der Markt bei mir um die Ecke positioniert sich auch noch einigermaßen passend zu meiner eigenen Haltung und das Ganze sieht auch noch schön aus und ist unterhaltsam. Das ist doch nett.
Das ist total nett. Bloß wie ja und das Thema unseres Podcastes hier ist, geht es ja darum, dass gerade Konzerne gerade Preiserhöhungen unter anderem an Kunden weitergeben. Mein Wunsch wäre immer, dass sich ein Manager von einem dieser Lebensmittelartikler dann vor seine versammelten Kassierer, Kassiererinnen stellt und sagt, pass auf, wir können euch leider in diesem Jahr wieder keine Gehaltserhöhung geben, dass wir alle, ihr seht, was da draußen los ist, wir müssen den Gürtel enger schnallen, das geht nicht. Aber wir haben euch zu Weihnachten etwas ganz, ganz Tolles mitgebracht. Wir haben mit der Superagentur XY einen Spot gemacht, der alle gesellschaftlichen Themen unserer Zeit aufgreift. Und vielleicht könnt ihr ja statt dieser Gehaltserhöhung, die dann zu mehr Geschenken unterm Weihnachtsbaum führen würde, könnt ihr ja unterm Weihnachtsbaum diesen Purpose-Spot zeigen. Und dann seht ihr, was eure Konzernzentrale für euch gemacht hat. Und wir haben auch schon 3 goldene Palmen in Cannes gewonnen mit diesem Spot und er wurde 1,5 Milliarden Mal geteilt. Aber ich will das Ganze auf gar keinen Fall ins Lächerliche ziehen. Das ist mir höchst ernst mit dieser Sache. Gesellschaftliche Verantwortung von Konzernen ist eine tolle Sache. Ich möchte, dass jeder Konzern gesellschaftliche Verantwortung übernimmt. Und wenn die Deutsche Bahn sagt, dass wie in den ersten Tagen des Ukraine-Krieges, dass jeder Mensch aus der Ukraine umsonst mit der Bahn fahren kann, wenn Edeka sagt, wir bringen Lebensmittel an die Grenze zur Ukraine, um die Menschen mit Lebensmitteln zu versorgen, dann finde ich das großartig. Die Problematik ist nur, ist es die Aufgabe eines Lebensmittelkonzerns, mir einen gesellschaftlichen Spiegel vorzuhalten? Die Tatsache, dass viele Konzerne es heute für wichtig erhalten, sich für sehr, sehr viel Geld als Welterklärer aufzuspielen, auf eine Mode aufzuspringen, zu sagen, es ist wichtig, dass wir nicht die AfD wählen und es ist wichtig, dass wir nicht die AfD wählen, keine Frage. Aber ist es wirklich die Aufgabe von Unternehmen, uns die Welt zu erklären? Und da möchte ich ein ganz, ganz großes Fragezeichen setzen.
Jetzt haben Sie die AfD gerade schon angesprochen. Spannend, wie man von einem Supermarktthema und von Marken dann zur AfD kommt. Aber die Verbindung ist ja ganz konkret da. Und Ihr Lieblingsthema Haltung und Vertrauen bringe ich da jetzt auch noch mit rein. Mir geht's um Folgendes. Edeka ist ja vor wenigen Wochen mal wieder viral gegangen mit einem Werbespot, falls man das überhaupt noch Werbung nennen kann, in dem man vor allem leere Regale gezeigt hat, um zu zeigen, wenn wir nur noch deutsche Waren anbieten bei Edeka, dann sieht das hier so aus, nämlich leer. Wir sind also auf Internationalität, auf Austausch angewiesen. Die Idee dahinter verstehen die meisten Menschen, glaube ich, sofort und vor allem richtig. Jetzt komme ich aber zum Stichwort Haltung. Ich habe mich beim Gucken dieses Spots gefragt, okay, wenn die ausländischen Lebensmittel nicht mehr da sind, sind die Regale leer. Aber die Produkte von Müller stehen immer noch da, oder? Und das war nämlich genau im selben Zeitraum, in dem rauskam, dass sich der Müller-Milchchef Theo Müller, der mit seinem eigenen Namen eben auch eine Marke ist, sich mit Alice Weidel trifft, und zwar regelmäßig, um sich auszutauschen über Politik und Wirtschaft. Er nennt Alice Weidel, die AfD-Co-Vorsitzende, eine Freundin. Und ich finde, so wird's doch dann schwierig, wenn man als Edeka sagt, wir machen einen solchen Spot, das tatsächlich in den Nachrichten stattfindende Problem, aber das lassen wir mal beiseite, weil jetzt könnte es ein bisschen kompliziert werden.
Erstmal ganz grundsätzlich gesagt, um es mal auch ganz klar auch abzuspalten von so einem Purpose-Spot, wo ich das gesamte Weltgeschehen habe. Hier hat es Edeka zumindest geschafft, über die eigene Leistung einen Inhalt zu argumentieren. Das ist genau der Unterschied. Also in dem Moment, wo ich mit Einsatz meiner eigenen Leistung meinetwegen auch ein gesellschaftliches Problem adressiere, hat das schon eine ganz, ganz andere Qualität, als wenn ich erstmal einen Hollywood-Blockbuster darüber drehe, dass ein Riss durch unsere Gesellschaft geht oder ähnliches. Dass ich als Unternehmer, und Herr Müller ist ja, seit ich denken kann, für eine bestimmte Haltung immer wieder kritisiert worden. Ich kenne ihn nicht, also kann ich das nicht bewerten. Also auf der einen Seite, wenn die Konzerne wirklich Rückgrat hätten, wenn es wirklich um Rückgrat ginge, und bei einigen Marken würde es ja sogar vielleicht passen, dann könnte man sicherlich sagen, also wir listen jetzt Herrn Müller aus. Auch um das mal ganz klar zu sagen, wenn ich so eine Marke habe wie Patagonia oder Hamfelder Hof oder Marken, die sowieso für ein bestimmtes Engagement bekannt sind, dann ist das ja nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Die Problematik ist ja, dass viele einfach nur sehen, das machen jetzt alle, ne? Und gerade auch im Lebensmittelhandel, da ist es ja vollkommen gang und gäbe, wir beobachten genau, was der Konkurrent macht. Und wenn der erste Konkurrent einen Proteinjoghurt ins Kühlregal stellt, dann können wir die Uhr danach stellen, wie alle anderen das auch tun. Und dieses ganze gesellschaftliche Engagement, wir hissen jetzt alle die Regenbogenfahne und so weiter und so fort. Es wird alles über einen Kamm geschoren. Dass es dann, wenn wir es genauer betrachten, noch mal viel, viel differenzierter ist und dass man sich dann angucken kann, ob Herr Müller der beste Freund von Alice Weidel ist oder ähnliches, da sind wir dann wieder auf einer neuen Differenzierungsebene.
Genau, aber die ja letztlich von den Handelsketten Edeka und übrigens ja auch Rewe selbst aufgemacht wird. Also wenn Edeka so einen Spot produziert und im selben Zeitraum sagt, wenn wir nur deutsche Produkte haben, dann ist übrigens Müller aber weiterhin mit dabei und die Molkerei Wein, Stefan oder Landliebe, was alles zu Müller gehört. Bei Rewe ist es ja genauso, da wird ja auch nicht nur gerne mal die Regenbogenflagge geschwenkt, das kann man ja auch gut finden, sondern da wird auch einfach dann nochmal der eigene Markenname draufgedruckt auf die Regenbogenflagge. Aber auch von dort habe ich auch keine Pressemitteilung gelesen, dass man jetzt Müller-Produkte und sozusagen den Joghurt aus der rechten Ecke ausgelistet hätte. Das passt doch dann letztlich nicht zusammen. Also man muss ja jetzt nicht sich so stark informieren über dieses Thema, um dann auch als Kunde womöglich das Vertrauen dann zu verlieren oder direkt auch gar keins zu haben, weil man merkt, ja komm, wenn ich einmal euren Spot sehe und die Nachrichten lese, dann merke ich, das passt eh nicht zusammen.
Ja, und das ist das, was mich so aufregt. Der Kunde ist nicht so doof. Der Kunde ist einfach nicht so doof. Und der Kunde weiß auch, welchen Konzern eine Regenbogenfahne abnimmt und welchen nicht. Also ich möchte nur mal ein Beispiel zeigen. Die Lufthansa hat vor einiger Zeit ganz stolz einen Regenbogenflieger präsentiert und so weiter und so fort. Und natürlich wird jeder Markenmensch sofort fragen, und das wurde dann auch getan, ja sag mal, euer Regenbogenflieger, geht denn der erste Flug gleich in die Vereinigten Arabischen Emirate? Wohin geht denn der? Und natürlich fliegen sie mit einem Regenbogenflieger nach Billund, nach Kopenhagen und nach Stockholm. Das ist aber eben keine Leistung. Echte Haltung ist eine Leistung, und echte Haltung, und da schließt sich für mich der Kreis zu Herrn Müller, wenn ich wirklich eine Haltung habe und wenn ich sage, wir als Unternehmen, wir als Konzern positionieren uns ganz klar gegen jede rechten Tendenzen, dann kann es durchaus konsequent sein, Herrn Müller auszulisten. Und wenn ich ganz, ganz böse wäre, würde ich sagen, wenn sich die Stimmung jetzt beispielsweise gegen Herrn Müller entzündet, und jetzt hören wir in der gesamten Presse, dass Herr Müller aber Alice Weidel ganz, ganz toll findet, dann, ich will es Ihnen nicht versprechen, aber dann wäre es durchaus möglich, dass Herr Müller dann mal mit seinen Produkten ausgelistet wird. Das ist ja das, was man den Konzernen so vorwirft, dass sie ihr Fähnchen immer nach dem Wind ausrichten. Und wenn sich jetzt wirklich der gesellschaftliche Wind gegen irgendetwas oder gegen irgendjemanden richtet, das ist genau mit dem umgekehrt mit der Regenbogenfahne. Wenn wir alle sehen, also in dem Moment, wo eine Regenbogenfahne vor meinem Geschäft hängt, da positioniere ich mich. Was ist das Wichtigste von Konzernen? Sie wollen sich als modern positionieren. Sie wollen sich so positionieren, dass sie im gesellschaftlichen Licht stehen, also dass sie gesellschaftlich vorangehen, eine Vorbildfunktion haben und so weiter. Und wer A sagt, muss auch B sagen. In diesem Fall sind wir auf diesem Phrasenniveau und jeder Konzern hat eben wirtschaftliche Abhängigkeiten. Und da ist es eine Riesenfrage, ob wir mal eben uns den Müller ausleisten. Das machen wir natürlich nur, wenn der gesellschaftliche Druck ganz, ganz hoch wird und wir uns zeigen können, wow, wir sind gegen rechts und jetzt ist das passiert.
Um die Müllermilch hier an der Stelle noch einmal zuzudrehen und abzuschließen, womöglich hat auch die Marketingabteilung von Theo Müller dann nochmal reingegrätscht im Rahmen der Berichterstattung über seine Treffen mit Alice Weidel, denn dem Spiegel entnehme ich noch ein Zitat von ihm. Ich bin selbst Immigrant, das war ihm ganz, ganz wichtig zu sagen. Also ich übersetze das mal mit, ich habe natürlich nichts gegen Ausländer, ich bin selbst Immigrant. Und der Spiegel ordnet ein, der süddeutsche Unternehmer lebt nämlich aus steuerlichen Gründen in der Schweiz. Hat dort übrigens nach eigenen Angaben aber keine Freunde.
Wieso? Alice Weidel lebt doch auch in der Schweiz, da müsste doch was gehen.
Sehen Sie, ist schon wieder ein Widerspruch. Er sagt, Alice Weidel ist eine Freundin, aber in der Schweiz habe ich keine Freunde. Tja.
Oh, da haben wir
jetzt. Jetzt kann man wirklich niemandem mehr glauben.
Okay. Ja, man muss sich einfach klar machen, es geht am Ende des Tages jedem guten Unternehmer, und das meine ich wertfrei, am Ende des Tages geht es darum, Gewinne zu machen. Deswegen funktioniert ja Wirtschaft. Das finde ich auch überhaupt nicht angreifbar. Aber es geht auf der anderen Seite darum, anständig zu sein. Anstand erzeugt Anstand. Und der Kunde am Regal hat durchaus ein Gefühl dafür, ob eine Firma anständig mit ihm umgeht oder nicht.
Und da haben natürlich Supermärkte und Discounter einen sehr, sehr großen Vorteil, sozusagen gesellschaftlich verankert. Wir kommen letztlich nicht drum herum. Wir müssen ab und zu was essen und noch etwas häufiger was trinken. Und deswegen werden wir vielen dieser Nachrichten dann doch letztlich mit einem Schulterzucken begegnen, weil wir sagen, was soll ich denn machen? Ich muss ja irgendwie dann doch einkaufen gehen, 2-3 Mal die Woche, oder?
Ja, das ist leider so. Aber es gibt dann ja auch immer eine Gegenbewegung. Und auch diese ganze Bewegung, dass ich regional kaufe, das ist ja an sich auch eine Reaktion darauf, wenn man es jetzt mal rein analytisch betrachtet, dass da draußen die große Welt, das weiß ich nicht. Aber wenn ich hier bei meinem Apfelbauern die Äpfel kaufe, dann weiß ich, woher die kommen und so weiter. Die Drogeriemärkte haben es ja auch verstanden. Die haben verstanden, wir alle sind ja in unserem Alltag, suchen wir nach Vertrauensankern, weil wir Menschen sind und weil wir an sich gerne vertrauen wollen. Und ich hoffe, dass wir uns, egal welche Fehler noch passieren in der Markenführung von Konzernen, dass diese Lücken gefüllt werden von anderen Unternehmen. Und das sehen wir ja von vielen kleinen Startups, die neue Formen von Schokolade anbieten, die ganz anders kommunizieren. Die sagen, pass auf, diese Schokolade kostet 2,79 Euro. Das ist ein Hammerpreis für eine Schokolade. Aber das ist das, was wir dafür gemacht haben. Das Verrückte ist, dass viele dieser Startups das machen, womit all die großen Konzerne mal gestartet sind. Mit einer Leistung, die sie klar und deutlich in Richtung des Kunden kommuniziert haben. Und darauf setze ich meine Hoffnung.
Tja, und was jetzt?
Wie sollten wir es aus Ihrer Sicht denn machen, um uns hinterher mit unseren Kaufentscheidungen trotz allem wohlzufühlen und nicht zu viel auszugeben?
Ja, das ist in der heutigen Zeit, gerade wo ja viele Menschen mit der Kohle einfach nicht haushalten mehr können angesichts dieser Preise. Ich kann da nur appellieren, dass man, wo immer es geht, die Unternehmen unterstützt. Und mir ist durchaus bewusst, dass das häufig im Regal die teureren sind. Die Unternehmen unterstützt, wo man noch das höchste Vertrauensgefühl in die hineinsetzt. Anders kann ich es auch nicht lösen, das muss man ganz klar sagen. Ich hätte jetzt gerne ein bisschen positiver geendet, das gebe ich zu. Vielleicht auch mal als Appell, nur wir als Kunden können etwas ändern. Also Konzerne bewegen sich nur, wenn sich am Regal wirklich Widerstand abzeichnet. Und da sind wir wieder bei dem Problem, Marken sind Gewohnheitsmuster. Und der Kunde, der sich ja an sich nicht mit jedem einzelnen Joghurt und mit jedem einzelnen Müsli, das er kauft, beschäftigen will, der möchte ja, und das ist sein gutes Recht, ich möchte ja einfach nur mein Waschmittel kaufen und ich möchte mich darauf verlassen, dass diese Marke es schafft, zu einem anständigen Preis eine anständige Leistung an mich zu bringen.
Also der Widerstand beginnt am Supermarktregal. Entweder wenn es um Milchprodukte von rechts geht oder um eben zähnezersetzende Kelloggs-Produkte
rechts,
zum
rechts
Abendessen.
Rechts drehende Müllermilch. Das, ja. Aber genau da merken wir es. Ne? Wenn Sie gerne die Müllermilch mögen und Sie haben irgendwelche Geschichten über Herrn Müller gehört und es ist aber Ihre Lieblingsmilch, das ist genau der Konflikt.
Dann nützt es mir halt nichts, 10-mal den Edeka-Spot zu gucken, sondern 10-mal dann eben mal eine andere Milch zu kaufen.
Der Edeka-Spot nützt nur einer Agentur und den Menschen in der Zentrale von Edeka, die sich dann ein bisschen darüber freuen können.
Also, Ihr Appell, anständig bleiben auf beiden Seiten. Und wer hätte das gedacht? Der Widerstand beginnt am Regal. Es
Anstand erzeugt Anstand. Und man kann hier nur appellieren, dass man anständig mit seiner Kundschaft umgeht. Dass man nicht Millionen in Dinge steckt, die überhaupt nichts für den Kunden bringen. Das ist dieser kleine Beitrag, den Marke oder dieser große Beitrag, wenn aus Sicht der Marke, den man da leisten kann. Und Menschen möchten Produkte und Marken, denen sie Vertrauen schenken können. Wenn das nicht mehr passiert, haben wir eben ein wirtschaftliches Problem.
Herr Ziesche, vielen Dank für heute, für Ihre Zeit. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war außerdem noch interessant. Super Kombination.
Gleichfalls.
Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert auch einfach diesen Podcast und verpasst keine Folge. Immer donnerstags. Und man kann natürlich auch Sterne verteilen. Gerne möglichst viele. Nächste Woche Donnerstag geht's weiter. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Radikal und reduziert. Wer Lebensmittel kauft, hört diesen Podcast. Immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.